Sie hören den Kurier.
Ich denke, wir stehen da vor einer gewissen Verantwortung gegenüber schwarzen Mitbürgerinnen und Mitbürgern, die sagen, eigentlich finden wir das nicht so toll, dass wir da in einer Art und Weise bezeichnet werden, die schon eindeutig negativ konnotiert war.
Das ist die eine Seite zur Frage, ob die Mohrengasse im zweiten Bezirk umbenannt werden soll. In der aktuellen Debatte gibt es zwei Lager mit sehr klaren Positionen. Die einen empfinden den Namen Mohrengasse als rassistisch und wollen, dass er wegkommt. So auch der Historiker Florian Wenninger, den wir gerade gehört haben. Die anderen sehen überhaupt kein Problem und wollen, dass der Name bleibt. Und damit sind wir auch schon mitten in unserem heutigen Thema. Willkommen zu einer neuen Folge von Nur in Wien. Mein Name ist Stefanie Rachbauer. Von der Mohrenapotheke bis zur Mohrengasse. In Wien ist eine Diskussion um die Namen von bestimmten Geschäften oder Straßen losgebrochen. Wir haben uns umgehört, was die Wienerinnen und Wiener davon halten.
Ich finde das an und für sich eigentlich richtig. Ich meine, es ist wahrscheinlich einfach ein überholter Ausdruck und es gibt genug andere Namen, glaube ich, die man dem geben könnte.
Längst überfällig. Ja, weil Mohren ja doch ein bisschen belastet ist und der Mohr im Hemd wurde ja auch schon hoffentlich bei den meisten Lokalen umgenannt und die Mohrengasse kann man auch gerne umbenennen.
Meiner Meinung nach sollte die Mohrengasse weiterhin Mohrengasse heißen.
Nein, also ich finde das einen absoluten Blödsinn, dass das umbenannt wird, weil das Wort Moor ist nie als Schimpfwort verwendet worden, von meiner Ansicht nach, sondern es ist ein uraltes deutschsprachiges Wort, was aus dem Mittelalter kommt. Und es gibt den die Schokokuchen, der Moor im Hemd geheißen hat und die Mohrenapotheken in verschiedensten Städten und die Mohrengasse. Also das hat nichts mit einer rassistischen Aktion zu tun, sondern das ist einfach ein altdeutsches Wort.
Ich denke, es gibt auch viele andere Bezeichnungen, die zum Beispiel mit dem Nationalsozialismus zusammenhängen. Und da muss man sich erwerten, wie dringend deine Reaktion ist. Also bei manchen würde ich umbenennen und bei vielen würde ich das einfach kommentieren sozusagen, also dazu schreiben. Dass diese Straße vielleicht in einer Zeit benannt wurde, wo man sich einfach dieser Begrifflichkeit nicht bewusst war.
Die Umfrage zeigt, die Meinungen sind jedenfalls gespalten. Doch warum ist der Begriff Moor überhaupt so umstritten? Fest steht, Moor hat viele Bedeutungen. Früher war der Begriff eine übliche Bezeichnung für Menschen mit dunkler Hautfarbe, der auch positiv besetzt war. Bis ins frühe 18. Jahrhundert wurden die 100 bis 200 Afrikaner, die damals in Wien lebten, so bezeichnet. Heute gilt das Wort aber als abwertend und diskriminierend, und zwar, weil es eine negative, klischeehafte Vorstellung weckt. Die Diskussion rund um die Umbenennung von Straßen ist jedenfalls nicht neu. Schon 2013 beschäftigte sich eine Historikerkommission mit Straßennamen, die einen NS-Bezug haben. 28 Straßennamen sind problematisch, schrieben die Experten damals in ihrem Bericht. Geändert wurden sie aber nicht, die Stadt ließ nur Zusatztafeln montieren. Die Mohrengasse schien damals in dem Bericht nicht auf. Das soll sich nun aber ändern, hat uns der Historiker Florian Wenninger erzählt. Er war Teil der Historikerkommission und die will die Mohrengasse jetzt in die Liste der problematischen Straßennamen aufnehmen. Darüber und warum die Mohrengasse jetzt überhaupt Thema ist, haben wir mit Florian Wenninger gesprochen.
Ich glaube, dass die große Mohrengasse ins Bewusstsein rückt durch die Black Lives Matter-Demonstrationen, die sich ja auch stark gegen als rassistisch empfundene Symbolik im öffentlichen Raum positioniert haben. Es hat in Großbritannien, aber auch in den USA mehrere Denkmalstürme gegeben. Und auch in Wien hat Black Lives Matter ja ein kräftiges Lebenszeichen von sich gegeben durch diese 50.000 Menschen-Demonstration. In deren Zuge auch hingewiesen worden ist auf sozusagen Alltagsrassismen in Österreich. Und die große Mohrengasse ist jetzt ein Beispiel dafür, wo etwas als rassistisch empfunden wird, dessen Gründungs- oder dessen Zustandekommen eigentlich, sagen wir mal, zumindest ambivalent war, also nicht eine klar abwertende Kontextgeschichte hatte. Aber diese Kontextgeschichte ist in der Auseinandersetzung mit Denkmälern und Straßen immer nur der eine Teil. Also der eine Teil ist die tatsächliche Entstehungsgeschichte und der andere Teil ist, wie wird das heute empfunden?
Und die Historikerkommission hat ja da auch einen Prozess der Bewusstseinsveränderung hinter sich.
Da haben Sie sicher recht. Das müssen wir auch, denke ich, selbstkritisch anmerken. Wir haben uns konzentriert auf Straßennamen, Benennungen seit Mitte der 1860er Jahre. Die Große Mohrengasse beispielsweise heißt so im Volksmund vermutlich schon seit Beginn des 18. Jahrhunderts, also 150 Jahre früher. Das war der eine Grund, warum sie uns nicht untergekommen ist. Der andere Grund ist sicherlich richtig. Auch wir hatten da nicht am Schirm, dass daran Menschen Anstoß nehmen könnten. Und haben da auch dazugelernt. Also es wird im Herbst des heurigen Jahres zu einer Ergänzung unseres Berichtes in dieser Hinsicht kommen.
Was bedeutet Ergänzung genau? Was haben Sie da genau vor?
Ergänzung heißt, dass wir Straßennamen in einer Art Zusatz zum ursprünglichen Historikerbericht aufnehmen werden oder behandeln werden, die einen kolonialen beziehungsweise einen rassistischen Diskurs befördern. Also nehmen Sie die Große Mohrengasse, nehmen Sie aber zum Beispiel auch den Kolumbusplatz. Der ganze Kolumbus-Diskurs ist schon ein sehr pro-weißer und die Entdeckung und Eroberung beschönigender. Und ich denke, da kann man über den Kolumbusplatz im 10. Bezirk sicherlich auch einiges sagen.
Das hört sich so an, als ob da noch einiges auf uns zukommen könnte. Die Frage, die sich jetzt vielleicht einige Hörer stellen, ist, wo ist denn da die Grenze? Wie weit muss oder soll ein Bewusstsein für problematische Straßennamen gehen?
Ich glaube, es gibt keine Grenze, weder nach unten noch nach oben. Die Grenze wird definiert durch die Wahrnehmung der Zeitgenossinnen und Zeitgenossen. Also wenn sich jemand stören würde an, ich sag mal, der relativ hohen Anzahl von Aristokraten im öffentlichen Raum, dann wird man auch darüber diskutieren können. Es gibt nicht die Möglichkeit zu sagen, na, reden wir nicht, diskutieren wir nicht. Die Diskussion kann ja zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Aber ich denke, dass es ein Ausweis einer demokratischen Kultur ist, sich mit öffentlichen Symboliken in einer selbstkritischen Art und Weise zu beschäftigen. Dadurch ist nichts vergeben. Ich denke, dass die Aufregung rund um Straßennamen vor allem daher kommt, dass Menschen oft das Gefühl bekommen, wenn mein Straßenname, der mir im Alltag eigentlich völlig gleich ist, die wenigsten Menschen wissen, nach wem ihre Straße genau heißt, wenn der aber plötzlich in Kritik gerät, dieser Straßenname, dann fühlen sich die Menschen selbst auch angegriffen. Und ich denke, das ist halt auch ein Ausweis einer demokratischen Diskussionskultur, wenn man von vornherein klarstellt, es geht nicht darum, irgendwelche Anrainer zu beflegeln oder ihnen Vorwürfe zu machen, sondern es geht darum, gemeinsam mit denen nicht nur die Frage zu erörtern, warum wollen wir bestimmte Dinge nicht im öffentlichen Raum gewürdigt sehen, sondern auch die Frage aufzuwerfen, was wollen wir denn stattdessen in den öffentlichen Raum einschreiben? Also ich denke, das ist ein ganz wichtiger zusätzlicher Punkt, ne? Dass überall Reiterdenkmäler von Anführungszeichen Helden herumstehen, so wie Radetzky oder Schwarzenberg oder Prinz Eugen, aber eine große Bertha von Suttner-Statue, die sich als unerhört engagierte Kämpferin für den Frieden eingesetzt hat, vermisst man bis heute. Warum ist das eigentlich so?
Da gibt es auf jeden Fall noch einiges zu diskutieren, höre ich daraus. Also das eine ist sozusagen zu erkennen, ja, es gibt einen Straßennamen, über den man diskutieren muss und dann eben auch diese Diskussion zu führen. Die Anschlussfrage daran ist, was macht man dann mit dem Straßennamen? Und da gibt es die einen, die dafür plädieren, man soll die Straße umbenennen, oder die, die sagen, na, eine Zusatztafel reicht eigentlich eh aus. Wo stehen denn Sie in dieser Debatte? Was ist da Ihr Zugang?
Ich glaube, es gibt da kein prinzipielles in die eine oder in die andere Richtung. Ich stehe auf jeden Fall auf dem Standpunkt, dass der Vorwurf Unsinn ist, man fälsche durch Umbenennungen Geschichte oder man lösche Geschichte aus. Straßennamen sind keine Geschichtsbücher. Straßennamen sind Herrschaftsverzeichnisse. Also eine Herrschaft, eine dominante Strömung zu einer gegebenen Zeit schreibt sich in den öffentlichen Raum ein und nur weil man das ändert, weil man findet, ja, das ist kann sein, dass das die Herrschaft vor 200 Jahren war, aber heute möchten wir andere Menschen und andere Werte gewürdigt sehen, dann ist das ein normaler Vorgang. Um es auf den Punkt zu bringen, ich finde, dass sowohl Zusatztafeln als auch Kontextualisierungen, als auch künstlerische Interventionen, als auch Umbenennungen legitime Schlusspunkte in solchen Debatten sein können. Was ich nicht für legitim halte, sind Alibi-Aktionen, wo dann in einer 1 Kilometer langen Straße ein kleines 40 mal 20 Zentimeter großes Zusatzschild, eines oder zwei, montiert werden. Die sehen Anrainer und BesucherInnen praktisch nicht. Aber die Politik kann sagen, na, wir haben eh was gemacht, Schatz. Eine Kontextualisierung soll Zusatzinformation beinhalten und ein Medium, wenn Sie so wollen, der Volksbildung sein. Aber nicht eine Alibi-Handlung.
Sehen Sie solche Alibi-Handlungen in Wien oder geht die Stadt Wien kritisch genug mit den Straßennamen um aus Ihrer Sicht?
Na, ich glaube, das kürzlich wieder in Diskussion geratene Lueger-Denkmal ist da ja ein ganz gutes Beispiel. Da hat man halt eine Zusatztafel davor aufgestellt, aber die Zusatztafel ändert ja nichts am Koloss, der daneben steht und der einem Mann würdigt, der also zumindest große Schattenseiten hatte, um nicht zu sagen, der einer der Ahnherren des politischen Rassismus in Österreich war, mit den bekannten Auswirkungen im 20. Jahrhundert.
Also das heißt, da gibt es noch Luft nach oben sozusagen. Ihnen vielen Dank, Herr Wenninger.
Vielen Dank.
Abschließend noch kurz zur Erklärung. Das Lueger-Denkmal in der Wiener Innenstadt ist zuletzt aus Protest mehrmals beschmiert worden. Und damit ist wieder eine Diskussion aufgeflammt, ob es abgerissen werden soll. Diskussionen wird sicher auch noch der Nachtrag zum Historikerbericht bringen. Wir bleiben jedenfalls dran. Die Woche ist schon fast wieder vorbei, es ist also jetzt Zeit, Pläne fürs Wochenende zu machen. Was in dieser Stadt los ist, das weiß bekanntlich unser Kulturchef Georg Leirer. Georg, welche Tipps hast du denn für uns?
Ich habe Tipps und gute Nachrichten. Die gute Nachricht ist, dass seit 1. Juli ja wieder Lockerungen im Kulturbereich gekommen sind. Und zwar können jetzt bis zu 250 Leute bei Konzerten dabei sein, das trifft sich gut. Weil gleich am Samstag sind zwei sehr schöne, Son of the Velvet Red im Ritz und Simone Krupmeier im Borgi & Best, die sind sicher beide hörenswert.
Und das ist alles?
Nein, es gibt viel mehr. Gestartet ist, der Kurier hat berichtet, das Donauinselfest. Das ist dieses Jahr ganz anders. Da muss man wissen, dass man nicht weiß, wo es ist. Also da wird man überrascht von Konzerten. Wenn man Glück hat, erwischt man eine von vielen Bands, die an vielen Orten in Wien auftreten, auf Märkten, auf der Donauinsel zum Beispiel, in der Stadt. Also das ist sicher viel Schönes. Und am Dienstag wird das Programm bekannt gegeben vom Kultursommer 2020.
Kultursommer 2020, was ist denn das?
Das ist noch ein Festival, auch wieder von der Stadt Wien. Das ist auch wieder im Wiener Stadtraum. Da werden 800 Acts, 2000 Auftritte absolvieren. Das ist relativ viel, also da kann man viel erwischen. Wer das sein wird, das, wie gesagt, wissen wir erst am Dienstag.
Ein dichtes Programm also. Danke dir, Georg.
Ich danke dir.
Und jetzt noch zu etwas, das alle Schüler freut. Morgen ist Schulschluss. Für 240.000 Wiener Schüler ist damit ein außergewöhnliches Schuljahr zu Ende. Und für einige geht es dann auch auf Urlaub. Der ÖMTC warnt bereits, dass sich heuer die Staus von den Autobahnen auf die Landes- und Ortsstraßen verlagern könnten, weil die Österreicher viel mehr im eigenen Land unterwegs sind. Auch in der Stadt und rund um Wien kann es an den Wochenenden wegen der vielen Ausflügler zu Verzögerungen kommen, etwa am Weg zum Neusiedlersee. Wer über Staus und Baustellen informiert bleiben will, der wird übrigens Montag bis Freitag in unserem Newsletter fündig. Abonnieren könnt ihr ihn auf kurier.at/nur-in-wien. Wir wünschen jedenfalls schöne Ferien. Das war's von uns für heute. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir freuen uns über Feedback. Abonniert uns doch auch auf Apple Podcasts, Spotify oder überall sonst, wo es Podcasts gibt. Wir hören einander nächste Woche. Bis dahin, genießt Wien.